Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Geflüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und wir schauen zurück und geben dabei auch in die Analyse, nämlich des 24-Stunden-Rennen von Le Mans, nämlich auf den fünften Sieg von Toyota, den letzten Sieg in der GTE Pro von Porsche, das Corvette-Desaster natürlich und was viel bei WRT gerade in der LMP2 verlaufen ist und warum es TF Sport gezeigt hat, dass ein 24-Stunden-Rennen von der Pole zu starten gar nicht mal so wichtig ist. Das klären wir eben hier und schauen natürlich auch noch auf das Wochenende, DTM, Porsche Carrera Cup und die GT World Challenge Europe stehen an und darauf schauen wir hier. Die DTM ja das erste Mal in Imola auf dem Autodromo Enzo Edino Ferrari und der Porsche Carrera Cup kehrt quasi zu seinen Wurzeln zurück, nämlich da, wo der Supercup angefangen hat, nämlich dort auch in Imola und die GT World Challenge eben mit dem Rennen aus Sanford und für das Debüt von Valentino Rossi dann auch in den Niederlanden dann beim Rennen von Sanford. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen zur neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. Ja, der fünfte Sieg des Toyota GR010 oder besser gesagt der zweite Sieg des Toyota GR010, der fünfte Sieg für Toyota insgesamt und das Ganze in Folge. Das Ganze mit Brandon Hartley, Ryo Hirakawa und nicht zu vergessen natürlich Sebastian Buemi, der aus meiner Sicht nämlich den Move des Rennens gemacht hat, nämlich nicht der Move des Rennens im Rennen per se, sondern der Move des Rennens per se in dem Sinne, dass er einen Funkspruch getan hat, den man so verstehen konnte, dass man ja zumindest zu aggressiv fuhr. Und das hat man bei Toyota auch gemacht, eben zur Mitte des Rennens viel zu aggressiv gefahren, zumindest auch aus meiner Sicht, dass man da fast schon in Gefahr gelaufen wäre, ja, sich das Rennen fast schon zu vermiesen. Denn man fuhr ja wirklich zeitweise in einem Abstand von einer, zwei, drei, vier Sekunden, was natürlich für ein 24-Stunden-Rennen ja ein Abstand ist, der eigentlich nichts ist, auch zumindest in Le Mans, denn einmal Traffic, der irgendwie blöd kommt und dann ist man dran und man kämpft auch ziemlich, ja, anständig tatsächlich bei Toyota. Also man hat sich da nichts verheimlichen lassen im Endeffekt beim GR010 und von daher ist das nicht schlecht, dass man das so gemacht hat. Wie gesagt, Sebastian Buemi hat es erkannt und wollte, dass man das auch ändert bei Toyota und das hat man bei rund 15 Stunden vor Rennen dann auch getan. Dort kam dann die Ansage von Sebastian Buemi, das man zu ändern und wir hören da nochmal rein, denn ich fand das schon ziemlich rennentscheidend. Ja, und man kann wirklich sagen, das war rennentscheidend, denn ja, tell him to stay calm. Also da wusste man direkt schon, eigentlich bei Toyota wird ziemlich angegast und wie gesagt, das wurde auch gemacht und da von dem her hat der Schweizer da ziemlich Größe gezeigt und vor allen Dingen auch in dem Sinne, dass er ja Rennstärke bewiesen hat. Vor allen Dingen, er hätte auch sagen können, ja, okay, ich will mich jetzt hier durchkämpfen, aber Sebastian Buemi ja auch schon lange in dem Toyota-Team dabei und weiß natürlich, was zu tun ist mit seinen Teamkollegen. Mike Conway ja in dem Zug ja am Steuer hinter ihm. Und das war ja im Endeffekt so ein bisschen auch, ja, die Sache mit Tell 'Em to Stay Calm, also zu seinem Teamkollegen auch Brendan Hartley, dass er nicht allzu zu sehr kämpfen soll und daher ja im Endeffekt sich da auch beweisen muss oder man zumindest zurückstecken musste bei Toyota. Wie gesagt, der fünfte Sieg. Ich glaube, so großartig in der Hypercar-Klasse müssen wir eigentlich gar nicht eingehen. Eine große Enttäuschung war in dem Sinne eigentlich auch Alpine, denn die kam ja eigentlich so gar nicht in den Tritt und ja, wurden deutlich unter Wert geschlagen, konnte man zumindest meinen nach den Rennen zuvor. Aber ja, Le Mans wirklich kein Pflaster für den Granny, also für den alten LMP1 Alpine für Jahren Rebellion und damit ja unter Wert geschlagen worden. Man kam in der Klasse auf den letzten Platz an mit insgesamt 18 Runden Rückstand und in der Gesamtwertung war es tatsächlich nur der Platz, nämlich ganz, ganz weit hinten, wo man sich dort einplatziert hatte. Das war nämlich die 23. Position für die Signatec-Mannschaft, die ja dahinter steht. Also von daher, ja, nicht so gut, sag ich wirklich mal sagen, kann man wirklich sagen, dass es echt, ja, wie gesagt, eine sehr herbe Enttäuschung ist für die IP-Mannschaft. Vor allen Dingen, wenn es um die Weltmeisterschaft dran geht, da wird es jetzt nochmal richtig knapp, muss man wirklich sagen. Nämlich die Hypercar World Endurance Championship Drivers sieht aktuell wie folgt aus. Negrau, Vaxivia und Lapierre führen weiterhin aufgrund der guten Ergebnisse ja aus Sebring mit dem Sieg und aus Spa mit dem zweiten Platz. Doch Brendan Hartley, Ryo Urasawa und Sebastian Buemi, die eben das Rennen gewonnen haben mit 50 Punkten. Das ist ja die größte Punkteausbeute, die man ja in dieser Saison mitnehmen kann aus Le Mans. Vor allen Dingen auch mit der Pole, mit dem einen Punkt nochmal davor, ist man jetzt auf 3 Punkte ran. Auf die Mannschaft eben Negrau, Vaxivia und Lapierre. Und damit ist man sehr, sehr knapp dran. Olivier Plat, Romain Dumas auf der zweiten Position zu sehen, die ja im Rennen, Glickenhaus, ja, nun einen ganz fehlerfreien Job zumindest bei der 709 gemacht hat, bei der 708 ja mit dem Rausdreher, der ziemlich komisch war. Man vermutet, wie gesagt, mehrere Quellen vermuten in dem Sinne, dass es ja auch ein Traktionsproblem war, also ein Traktionskontrollenproblem bei Glickenhaus Racing, aber ich glaube, das werden wir so in dem Detail nicht erfahren werden. Mike Conway, Jose-Mari López und Kamui Kobayashi ja mit dem technischen Problem, was ja jeder gesehen hat, ja, weit zurückgeschlagen worden, dann auf Platz 2, zumindest dann im Rennen, in der Gesamtwertung dann eben jetzt auf Platz 4 mit 20 Punkten Rückstand auf die führende Alpine-Mannschaft, aber haben natürlich Punkte gut gemacht im Vergleich natürlich zu den Führenden und ja, das ist zumindest die Hypercar-Klasse für das nach Le Mans und wie gesagt, viel wurde ja über Le Mans, dann über die Hypercar-Klasse gesprochen. Nach Le Mans kommt ja jetzt dann zu Monza ja auch das Auto von Peugeot dazu, also von daher dürfen wir uns da und blicken da natürlich auch dann später einen dickeren oder einen größeren Wert dann auf diese Klasse, die Hypercar-Klasse dann mit Peugeot in Monza, dann mit hoffentlich dann mehr Autos dann auch zu sehen. Dann schauen wir auf die LMP2 und da war es umkämpft, absolut. Jetzt denkt man schauen wir mal das Ergebnis und sieht Platz 1 wieder Jota. Roberto González, Arturo Felix da Costa und Will Stevens, die das Rennen gewonnen haben mit der Jota-Mannschaft, mit der Startnummer 28 und das sogar relativ deutlich. 2 Minuten 21 vor den Debütanten aus Italien, nämlich Prema Olentin, das erste Mal in Le Mans, die erste Saison ja auch in der FIA-WEC, haben wir auch schon breit besprochen, das Prema Olentin ja mit Robert Kubica, Leo De Tras und Lorenzo Colombo, dem Italiener, der ja auch Junior-Weltmeister Driver ist und sich ja in dieser Kategorie eher einorientiert und von dem her wirklich einen starken Job gemacht hat und zeigt in dem Sinne, dass die Junior-Kategorien in dem Sinne ja aufgeweicht werden und das tatsächlich eher in Richtung LMP2 teilweise auch schon geht. Gerade was das Budget angeht, die LMP2 natürlich deutlich attraktiver für Sponsoren, da es einfach nicht so viel kostet. Wie im Vergleich einer Saison natürlich Formel 2, denn ja, das Cockpit wird eben durch 3 geteilt und je nachdem, wenn man die richtige Unterstützung hat, und Lorenzo Colombo hat die richtige Unterstützung, kommt man eben bei Prema unter. Oliver Rasmussen, Ed Jones und Storm von Aberdeen, auf jeden Fall das etwas schwächere Aufgebot, zumindest bei Jota, Platz 3. Dort, ja, ein Rennen ebenfalls wie die 38, was man ja, in Richtung nach vorne hingehen konnte und ja, weiterhin jetzt Platz 3 für die Mannschaft, hätte ich persönlich nicht gedacht, denn eine Mannschaft, da kommen wir später noch hinzu, die hat hingegen deutlich enttäuscht, aber auch das auch aufgrund auch von Eigenverschulden. TDS Racing, X-Wallon, die ja mit anderen und nicht sportlichen Ergebnissen, sagen wir es mal zumindest vor, die am Samstag aufmerksam gemacht haben, nämlich wie Nick de Vries dann tatsächlich das Auto übernommen hat. Philippe Chiamando ja mit diesem Unfall, der dann dazu geführt hat, oder zumindest in mehreren Zwischenfällen, der dazu geführt hat, dass er aus der TDS-Mannschaft von der Rennleitung eben entfernt worden ist und seine Lizenz eben dort verloren hat. Und jetzt eben dann Nick de Vries dabei gewesen ist und das hat man wirklich gemerkt. Nick de Vries auf Platz 4 gefahren mit Beech und Van der Helm, und ja, der schwächere Fahrer, das macht es ja immer aus. Bei der Jota-Mannschaft ist es Roberto Gonzalez und bei TDS Racing und Wallon ist es eben Zeit van der Helm, der das ausgemacht hat und die machen eben so ein Rennen auch aus. Der schwächere Fahrer eben in so einer Klasse und deshalb gar nicht mal so schlecht, wie das Ganze dort verlaufen ist für die TDS-Mannschaft und deshalb wirklich Chapeau, vor allen Dingen Nick de Vries, da zeigt man eben, dass er auch in dem Toyota-Programm ziemlich gut eingegliedert ist, denn mal eben ohne Training in Le Mans auf Platz 4 zu fahren mit seinen Teamkollegen ist schon gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht ist es für die Mannschaft rund um Dan Cameron, Eduardo Collard und für Felipe Nasr. Aber bei Team Penske war man nicht unbedingt zufrieden. Man war ein bisschen enttäuscht tatsächlich bei Team Penske mit nach Platz 5. Man hätte sich mehr erhofft tatsächlich aus diesem Le Mans Wochenende und war in dem Sinne ja mit Platz 5, wie gesagt, nicht ganz so zufrieden. Man hätte sich mehr erhofft, aber ich glaube für den Einstand für Penske für Le Mans gar nicht mal so schlecht, auch in so einer harten LMP2-Mannschaft ja da auch dort zu dominieren. Jota schafft es ja auch in dem Sinne auch nur, wenn auch andere mitspielen und von daher gar nicht mal so schlecht tatsächlich, also enttäuscht kann man, finde ich zumindest bei Penske in dem Sinne nicht sein, das ist ja das letzte Rennen in der LMP2 vor dem Einsatzjahr des Porsches im nächsten Jahr. Dann machen wir noch die Top 10 fertig und schauen da ein bisschen mehr auf die Deutschen. Enttäuscht hat hingegen auch die United Autosport Mannschaft. Ja klar, der Unfall am Anfang, der ausgelöst worden ist durch René Rast, Sean Gelal und Robin Freins. Ja, die Mannschaft, die am Anfang ja schon geglänzt hat, wie gesagt negativ durch den Startunfall ja mit dem United Auto. Da ja die 1 Minute Strafe bekommen, man fand nicht mehr richtig ins Rennen rein und auch 6 Stunden vor Ende hat man das Auto dann in die Leitschienen versenkt, zumindest Robin Freins in Indianapolis, ein Fehler, der natürlich passieren kann, etwas zu weit aufs Kies gekommen, also auf dem Randstein ein bisschen zu weit hingegen dann kommen und das Auto dann ja in die Leitschienen dort versenkt, Rennen natürlich vorbei für die Mannschaft rund um Vincent Foss, aber ja, das Rennen in dem Sinne ja eigentlich schon in den Anfangsminuten schon entschieden für die WRT-Mannschaft. Man kämpfte sich zwar nach vorne hinein in die Top 5, aber ja, möglicher Sieg war eigentlich nur durch ein Wunder möglich, muss man wirklich sagen, bei WRT. Von daher, ja, auch andere WRT-Teams ja nicht sehr gut aufgelegt. Auf Inhalchen, Mirko Bortolotti und Ries van Thor, ja, in Anführungszeichen auf Platz, nur auf 11, da war man ja mit Rolf Inerchen, mit dem Trophy-Piloten der ADAC GT Masters aus der letzten Saison und den DTM-Piloten aus dieser Saison aufgestellt worden. Und ja, da war man eben ganz okay unterwegs, muss man wirklich sagen. Eine Truppe, die sich ja so in dem Sinne nicht so weiter einfügt oder zumindest so mal gesehen hat. Von daher gar nicht mal so schlecht tatsächlich auf Platz 11 im LMP2. Vor allen Dingen in dem Sinne mit Bortolotti im LMP2 habe ich also auch noch nie gesehen, genauso wie Dries Van Thor. Da könnte ich mich jetzt täuschen, wie gesagt, die beiden zumindest habe ich noch nie im LMP2 gesehen, genauso wie Rolf Inerchen. Von daher ziemlich, ziemlich stark. Ziemlich, ziemlich stark, und damit beenden wir eigentlich fast schon unsere LMP2-Reihe mit Lili Wardot, mit Sebastian Ogier und Charles Milesi. Platz 9 war bei der Mannschaft dann zu sehen, vor allen Dingen starke Einstellung für Wardot und Ogier. Charles Milesi, wir wissen, dass er es kann, absolut, der hat auch das Team so ein bisschen nach vorne getragen, aber im Endeffekt richten mussten es dann auch natürlich Wardot und Ogier, und das haben sie tatsächlich mit Platz 9 ganz gut gemacht. Ein paar Probleme hatte das Team auch mit Leistungsverlust teilweise durch irgendwelche Probleme am Auto und auch Probleme mit der Tür, die dazu geführt haben, dass man auch tatsächlich auch einen Extra-Stop eingelegt haben musste, und von daher war man bei der Richard Mille-Landschaft zumindest ganz gut unterwegs, dass man mit Platz 9 dort beendet hat. Also von daher für Wardot, Ogier und Milesi gar nicht mal so schlecht. Dann schauen wir noch auf unsere deutschen Piloten in der LMP2. Niklas Krütten, dabei der Beste aus der Truppe der deutschen Fahrer in der LMP2. Cool Racing da auf Platz 7 unterwegs mit Yifa Ye und Ricky Taylor neben Niklas Krütten unterwegs gewesen, und Platz 7 da ziemlich stark. Genauso auch wie die Mannschaft eben von Cool Racing, die das Auto ja auch in der Le Mans-Woche dort eingesetzt hat. Und Cool Racing ja eigentlich aus der LMS kommt, von daher weiß man, wie man es dort kann. Schauen wir noch auf die weiteren deutschen Positionen, unter anderem natürlich auch Sophia Fleur. Schauen wir aber erstmal auch auf Laurence Hör. Platz 18 da unterwegs gewesen, viele Probleme auch dort bei der DKR-Mannschaft, genauso wie bei Algarve Pro Racing. Dort war man ja auch ähnlich gebeutelt wie bei der Mannschaft von United Autosport. Technische Probleme machten es dabei zu schaffen und machten Sophia Flörsch daher direkt schon auch in der Pro-AM-Meisterschaft der LMP2 eigentlich fast schon chancenlos, und dort war das früher aus eigentlich schon ziemlich vorprogrammiert. Dort ist man im Endeffekt nur für sich selber dann irgendwann gefahren, und das Ganze dann am Ende mit Platz Numero und 20 dann vollendet. Flörsch, Falb und Aitken, die das Ganze dann vollendet haben. Aber ja, dort ist man zumindest nicht ziemlich zufrieden bei der Mannschaft, auch von dem Auto von Algarve Pro Racing. Hingegen das Schwesterfahrzeug mit der 45, mit Stephen Thomas, mit Allen und Binder, das Rennen tatsächlich in der Pro-AM-Meisterschaft dort gewonnen. Nach der kurzen Pause machen wir weiter mit der GTE Pro und der GTE AM und schauen uns dort an, wie die Rennen dort verlaufen sind und vor allen Dingen, was für ein Pech bitte die Corvette-Mannschaft hatte. Das Ganze nach einer kurzen Pause im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und dann auch mit der Vorschau zur DTM in Imola mit der Causa T3 Motorsport werden wir uns ja auch noch beschäftigen. Und zum dem Thema natürlich zum Porsche Carrera Cup und der GT World Challenge Europe gehen wir auch nochmal ganz kurz dann darauf ein. Kurze Pause und dann geht's weiter hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Zurück aus der Pause im GT-Talk auf meinsportpodcast.de mit dem zweiten Teil zur 24 Stunden von Le Mans. Es war nicht das spannendste 24-Stunden-Rennen, muss man wirklich sagen. Im Endeffekt ist in vielerlei Hinsicht schon vorher einiges entschieden worden. Hypercar-Klasse haben wir schon angesprochen, LMP2, und das Ganze auch in der GTE Pro. Ja, Corvette Racing natürlich da ein riesiges Thema gewesen. In Führung liegen beide Male ausgeschieden und aus der Wertung genommen, kann man wirklich sagen. Einerseits mit einem Reifenschaden, der ja die Mannschaft mit der 63 dort ziemlich hart getroffen hat. Garcia, Taylor und Katzberg in Führung liegen dort eben ausgeschieden. Das Ganze nach rund 15 Stunden vor der 16. Stunde dann ausgeschieden. Und natürlich das ja Beispielsprojekt die 64, nämlich Tommy Milner, Nick Tandy und Alexander Sims. Ja, abgeräumt von François Perraudeau. Ja, dem Vorzeigepiloten eigentlich bei AF Corse bei der 83 neben ja Niklas Nielsen und Alessio Rovera. Ein, ja, wirklich ein Top-Team, muss man sagen, in der AM-Klasse. Ja, auch schon in Sebring auf der Pole gestanden, aber in Le Mans, wie gesagt, nicht so stark. Und vor allen Dingen, das hat sich ja, der Tiefpunkt war eigentlich ja wirklich schon dieser Crash und dieser Zusammenschluss tatsächlich mit dem Corvette-Team, das das Ganze natürlich aus dem Rennen genommen hat. Ja, ziemlich, ziemlich bitter, muss man wirklich sagen. Die Aktion, keine Frage, absolut unnötig von François Perraudeau. Aber er hat sich ja auch im Endeffekt direkt bei der Corvette-Mannschaft entschuldigt, muss man wirklich sagen. Und von daher ist es wirklich sehr, sehr stark. Das hat zum Beispiel Philippe Albuquerque ziemlich, ja, kritisiert, zum Beispiel in dem Zwischenfall mit René Rast. Dort kam ja eine SMS mit Sorry zurück und deshalb meinte er auch dort selbst dann, Philippe Albuquerque in der United-Mannschaft ja vertreten, von daher ziemlich starke Aktion, dass man dort gemacht hat, also François Perraudeau sich dort direkt dann bei Corvette entschuldigt hat, und meistens ist ja wirklich so, ein einfaches Entschuldigung reicht schon tatsächlich für so, damit man sich wieder verträgt, weil im Endeffekt sowas macht ja in dem Sinne keiner extra, und von daher ist es, ja, von daher ziemlich gut, dass man sich dort eben, wie gesagt, entschuldigt hat bei der Corvette-Mannschaft, eben Alessio Rovera von der Seite AF Corse. Dann kamen auf einmal Leute in den Fokus nach der beiden Corvette-Ausscheidungen, nämlich AF Corse und Porsche, die, Porsche war immer ein Thema in Le Mans und die waren auch ganz tatsächlich ganz gut unterwegs, muss man sagen. Die 92er mit dem Reifenschaden auch, ja, traf ihnen ein ähnliches Schicksal eigentlich, wie die Corvette-Mannschaft in Führung liegend den Reifenschaden ihnen erlitten mit Christensen, Estre und Fantor, aber Christensen eben mit diesem Reifen, mit dem Überbremsen des Autos, mit dem Verbremsen des Autos, das dann eben gesorgt hat, dass der Reifen dort nicht mehr standgehalten hat und dabei dann auch, ja, der Reifen nachgegeben hat, der Michelin, und somit, ja, der Reifenschaden eben für die 92, das machte den Weg frei erstmal für Pierguidi, Calado und Sierra, doch, und auch natürlich für Molina, Furco und Rigon, doch dann ereilte die Nachricht, ja, schleichender Plattfuß, und damit fiel das Team dann auch zurück und damit kamen die 91 ins Spiel. Bruni Lietz und Marco Wiecki, eine Mannschaft, die wir auch schon siegen gesehen haben, und damit die 91 ja auch wieder auf Platz 1 zu sehen. Und für Porsche der letzte Sieg, oder generell der letzte Sieg der GTE Pro, geht an Porsche, an dem ich persönlich nicht gedacht hatte. Ich habe auch mehr von Ferrari erwartet, auch übers Rennen gesehen her, denn ja, das sah schon fast wirklich aus wie Sandbanging in den Rennen oder in der BOP. Das hat man so ein bisschen, wie gesagt, gedacht, und ich glaube, jeder hat das so ein bisschen gemacht, das Sandbanging, keine Frage, aber Ferrari natürlich nochmal speziell. Aber da ging wohl nichts mehr nach vorne. Und deshalb ist Platz 2 und Platz 3 ja das beste Saisonergebnis neben Spa-Francorchamps. Da hat man ja gewonnen in einem ja sehr regen Chaos bestimmten Rennen. Aber ja, jetzt mal unter, ich sag jetzt mal, normalen Bedingungen mal das Rennen für Platz 2 und Platz 3 gereicht. Von daher gar nicht mal so schlecht für die AF Corse-Truppe, eben dort zu siegen und dort sich dann auch zumindest mit Platz 2 und Platz 3 dort eben zufrieden zu geben. Gar nicht mal so schlecht. Schauen wir in die GTE Amateurwertung. Und dort war es eben Ben Keating, Chavez und Sørensen, die sich dort Platz 1 gesichert haben. In den Trainingsphasen kaum wirklich zum Gesprächsthema geworden. Da waren es eben andere. Da war es zum Beispiel die AFC-Mannschaft mit der 61, unter anderem mit Vincent April am Steuer. Oder auch zum Beispiel das Auto mit Kessel Racing, mit der 57, dort die da ganz gut vorne unterwegs waren. Und von denen eben kaum was jetzt zu sehen waren. Hingegen, ja, Northwest AMR relativ gut vorne waren mit Platz 3, mit Cooper und auch Cooper McNeil, Julian Andlauer und Merrill auf Platz 2 unterwegs waren, die im Qualifying auch nicht unbedingt die Topspitze erlangt haben. Und von daher wirklich stark, dass man bei Team Sport in dem Sinne ja einfach mal gesagt hat, wir gehen nicht aufs Qualifying, wir gehen eher aufs Rennen. Und das hat sich auch eben ausgezahlt. 44 Sekunden vor der WeatherTech Racing Mannschaft ist man dort über die Ziellinie gekommen. Und grundsätzlich muss man sagen, die GTIM wieder schön anzusehen, muss man wirklich sagen. Denn ja, lange Zeit auch vorne gewesen das WeatherTech Auto, doch ja, über den Speed konnte man sich dann doch nicht tatsächlich retten. Dort war Keating, Chavez und Sorensen dann doch besser aufgestellt, obwohl ja Julian Andlauer ein Mörderbrenner auf diesem Auto war oder auch ist, aber über Marco Sørensen müssen wir gar nicht streiten, vor allen Dingen Ben Keating als Amateur, der ja wirklich fast schon als Profi zu gelten kommt, zumindest auch was Autos angeht, was GTE und auch was auch GT3-Fahrzeuge angeht, wirklich immer stark unterwegs. Und von daher wirklich stark der US-Amerikaner jetzt auch endlich mal mit dem ersten Sieg in Le Mans, nachdem er auch in dem Ford GT ja auch im Jahr 2019 nicht die Zielflagge in dem Sinne gesehen hat, sondern ja, disqualifiziert worden ist im Nachhinein. Platz 4 machten dann GR Racing aus mit Barker, Wainwright und Pera und Dempsey Proton Racing mit der 88 mit Prodat, Root und Halen auf Platz 5 unterwegs mit der 88 im Dempsey Proton Aufgebot. Die GTAM, vor allen Dingen die Aaron Debs Mannschaft, muss man da nochmal erwähnen, eine starke Aufholjagd erlebt in den ersten Runden des Rennens, dort ein Reifenschaden für sie und da konnte man dann wirklich nach vorne angreifen und das bestätigte auch Michael Gatting, also auch Sava Bovie in einem Interview, unter anderem auch bei Eurosport, dass man eben nach vorne angegriffen hat und man wusste einfach im Endeffekt, dass wir nur nach vorne schauen konnten und das hat man mit Platz 7 wirklich gut gemacht. Man war der zweitbeste Ferrari und das Ganze nur in Anführungszeichen Runde hinter Thomas Flohr, Castellacci und Cassidy, wo man wirklich sagen müsste, die müssten auch mehr nach vorne fahren. Die Ferrari ist ja breit aufgestellt in der GTAM, aber erster Platz 6 geht's los. Also von Platz 6 bis Platz 10 nur Ferraris, aber in den ersten 5 Plätzen nicht ein einziger Italiener dort zu sehen und wie gesagt, Aaron Dams eben mit Platz 7, der zweitbeste Ferrari, wirklich sehr stark, vor allen Dingen das, was die Mannschaft dort erlebt hat mit diesem Reifenschaden, wirklich, wirklich krass, also muss man wirklich sagen. Von dem her eine starke Leistung. Schauen wir nochmal in die einzelnen Meisterschaften und fangen und bleiben dabei in der GTAM an und dort ist es Ben Keating mit Marco Sørensen, die jetzt die Meisterschaft für sich entscheiden konnten, vorzeitig eben nach Le Mans führen. Mit das Ganze mit insgesamt 8 Punkten Vorsprung vor David Pittard, Niki Thiem und Paul Dallarana. Enrique Chavez auf Platz 3 unterwegs mit dem, ja, auch Aufgebot, wir haben mit Ben Keating, Marco Sørensen, Christian Reed auf Platz 4 mit Harry Tignall und Sebastian Prieur. Und Platz 5 geht an Ben Barker, Michael Wainwright und Ricardo Pera mit 38 Punkten, aber nur sehr, sehr weit dahinter. Gehen wir dann auf die Meisterschaft der Fahrer in der LMGTE an. Dort sind es das Auto und damit ist es eine Porsche-Führung für Gianmario Bohoni, Richard Lietz. Mit 3 Punkten vorne ist man dort vor Kevin Estre, Michael Christensen und das Ganze aber auch nur ganz knapp vor der Ferrari-Mannschaft. Und dort sind es eben insgesamt 5 Punkte, die die Top 3 trennen. Alessandro Pier Guidi und sein Teamkollege James Calado, die mit 79 Punkten, die also eben 5 Punkte dahinter sind. Also dürfen wir uns auf einem spannenden Kampf in Monza freuen. und darüber auch hinaus Fuji, Bahrain, die ja noch ausstehen. Fuji freue ich mich sehr drauf, denn Fuji ja lange Zeit nicht mehr dabei gewesen. Corona war ja der Grund und von daher freuen wir uns da natürlich nochmal sehr, dass Fuji zurückkehrt in den Kalender der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Schauen wir nochmal ganz schnell in die LMP2 nach dem 24-Stunden-Rennen. Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez und William Stevens, die eben dieses 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen haben, führen vor Olivier Jarvis und Joshua Pearson. 11 Punkte dahinter. Lorenzo Colombo und Luis de Letras und Robert Kubica auf Platz 3 unterwegs mit der Prema Orlen-Team-Mannschaft. Dort ist man eben 17 Punkte dahinter. Und René Rast, Robin Freins, Sean Gelei auf Platz 4 mit WRT und Ed Jones. Jonathan Aberdeen und Levan Rasmussen, 45 Punkte haben sie eingeheimst, aber einen deutlichen Rückstand. Nämlich das Ganze mit 32 Punkten liegt man dort dahinter. Da Costa, Gonzalez und Stevens, also deren Teamkollegen bei Jota. Weiter geht's eben in Monza, das in gut einem Monat. Und da schauen wir natürlich auch nochmal drauf. Genauso auch wie jetzt die DTM. Das machen wir nach einer kurzen Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und gehen darauf ein, was mit der Causa T3 los ist und blicken dabei auch noch weiter ins Wochenende hinaus, nämlich mit der GT World Challenge Europe und dem Porsche Carrera Cup Deutschland. Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück hier im GT-Talk auf meinem Sportpodcast für diese Folge und da blicken wir auf das Wochenende, nämlich der DTM, der GT World Challenge Europe und des Porsche Carrera Cups voraus. Die DTM ja mit einem, mit einer Schlagzeile, publik gemacht, die man sich so auch nicht gedacht hätte, zumindest im ersten Anschein, nämlich Niki Thiem verlässt T3 Motorsport und das Ganze hat sogar ein und zieht dabei einen riesen Rattenschwanz hinter sich. T3 Motorsport wird dabei nicht in Imola an den Start gehen. Die Frage ist, ob man das nächste Rennen fahren wird, also das ist im Endeffekt fast schon vom Tisch, sondern die Frage ist, kehrt man überhaupt zu dieser Rennserie zurück oder sehen wir T3 Motorsport überhaupt, denn alles steht aktuell irgendwie in den Sternen bei dem Team in Dresden. Niki Thiem hat hat die Mannschaft eben dort verlassen, frustriert und dabei schon eben nach diesen zwei Rennwochenenden in Portimao war man ja am Start und am Lausitzring. In Portimao war es gar nicht mal so schlecht, zumindest anfangstechnisch war es für Niki Thiem in Portimao gar nicht mal so schlecht. Auch für T3 Motorsport hat man gedacht, okay, es geht nach vorne. Für die Mannschaft aus Dresden im letzten Jahr immer mit geglänzt mit Esteban Muth. Doch Lausitzring war ziemlich schwer grundsätzlich für T3 Motorsport. Ja, und dabei dann jetzt auch eben dieses Aus bei Niki Thiem. Vor allen Dingen jetzt der Knalleffekt kam ja im Endeffekt noch oder geht im Endeffekt noch weiter und weiter. Nämlich vorhin ja schon oder generell muss man sagen, T3 Motorsport sponsorentechnisch zumindest auch mit dem Auto von Esmi Hockey nicht sehr gut aufgestellt. Der Partner Rocket ist ja bei Esmi Hockey rausgegangen und man fuhr dort mit in einem Wochenende, nämlich in Portimao, ohne Sponsoren. Jetzt fährt man zumindest mit der Modemarke Branded und rum, aber ja, so ganz das Geld mitbringen tut diese Modemarke wohl auch nicht. Da war Rocket dann eher dann doch der bessere Partner an der Seite, zumindest was das Ganze angeht. Ja, bei T3 Motorsport, wie gesagt, die Situation nicht wirklich toll. Auch der GT4-Einsatz in der DTM-Trophy ist nicht am Start, also man ist komplett nicht im Fahrerlager. Das ist schon hart in dem Sinne. 15.000 Euro stehen pro Auto jetzt an Strafe, die man zahlen muss, wenn man die ganze Saison nicht oder die restlichen Rennen überhaupt nicht fahren wird, dann 500.000. Und wie gesagt, bei motorsporttotal.com ist auch eine Insolvenz eine Option. Das hat nämlich der Co-Manager von T3 Motorsport angekündigt, der Mitgesellschafter auch, nämlich Stefan Jugel, der eine Insolvenz eben dort in Betracht ziehen könnte. Wie es weitergeht, sagte er, es gibt entsprechende Verträge und entsprechende Vertragsstrafen, die substanziell sind und er verweist eben auf die Tatsache, dass die Einschreibung in der Meisterschaft eine Teilnahme in allen Rennen bedingt. Verstößt man eben mit den beiden Autos gegen diese Zusage, müsste man eben dort eine Strafe von rund 500.000 Euro bezahlen. Und das wäre im Endeffekt, ja, für die Mannschaft wohl nicht zu tragen. Und in dem Sinne wäre dann das Aus dann auch bei T3 Motorsport dann auch komplett in der oder nach dieser Causa Niki Team. Dass er das Team verlässt, glaube ich, ist gar nicht mal so das große Thema. Dennis Rostek, jemand, der als Manager oder zumindest als Berater ziemlich gut agiert und gute Kontakte hat und in dem Sinne bestimmt ein neues Cockpit finden wird, je nachdem, vielleicht sogar mit Aston Martin. Who knows? Wäre zumindest schön, denn Aston Martin Werksfahrer im Lamborghini oder einem Audi, ja, sieht zumindest immer sehr komisch aus und sorgt dann immer für riesige Nachfrage, auch immer bei den Rennen der DTM. Was wir sagen können zur DTM Trophy ist in dem Sinne, JP Savan wird mit dem neuen Team oder mit einem neuen Team an den Start gehen, nämlich das bekannte Auto wird dabei sein, nämlich dieses CMC Group Auto wird dabei weiterhin am Start bleiben, nämlich Eastside Motorsport übernimmt den Renneinsatz für die Dresdner Truppe und dabei bleibt auch JP Southern dann im Auto vertreten. Schauen wir auf das Wochenende. Imola steht nämlich an, weiterhin Tabellenführer nach diesem, ja, fast schon dominierenden Wochenende, oder es war fast schon, wie gesagt, ein dominierendes Wochenende für den Südafrikaner Sheldon van der Linde, der damit jetzt nach eben diesem Rennen vom Lausitzring oder diesen beiden Rennen von Lausitzring jetzt eben vorne ist in der Fahrerinnenmeisterschaft, das Ganze mit 15 Punkten vor Mirko Bortolotti und auch dann Lukas Auer, der dann auf 3 folgt. Dann natürlich Imola, eine Strecke, die neu im DTM-Kalender ist, das erste Mal befahren wird überhaupt. Wir kennen die Strecke natürlich aus der GT World Challenge Europe, natürlich auch aus den letzten Jahren der Formel 1, wo die Strecke wieder in den Fokus gerückt worden ist und dort ja wieder im Endeffekt zum Leben erwacht worden ist. Imola, wieder eine Strecke, wo viel Racing gemacht wird. 4,909 Kilometer die Strecke lang, natürlich die Kurven, Variante Alta, Variante Aqua Minerale oder auch die Tamburello, die natürlich viel dieser Strecke natürlich ausmacht. Wer da stark sein wird, ist die Frage. Man kann da so ein bisschen die GT World Challenge an die Hand nehmen. Audi, Mercedes waren da ziemlich stark, gefolgt und damals auch von einem Aston Martin. Doch Aston Martin, wie gesagt, ja nicht am Start in der DTM. BMW sah da nicht schlecht aus. Lamborghini könnte natürlich auch oder wird da sicherlich auch als ja, große Konkurrenz da antreten. Ja, natürlich wieder eine Sache für Mirko Bortolotti, der da groß nach vorne will und da natürlich am besten die Meisterschaft irgendwie nach vorne hinbringen möchte. 15 Punkte, wie gesagt, schon Abstand auf Sheldon van der Linde. Kein Sieg. Vielleicht holt der Italiener ja den ersten Sieg in Italien und das am besten, wie gesagt, schon bei seinem Heimrennen dann dort in Imola. Der Zeitplan für die DTM sieht wie folgt aus. Am Freitag freies Training 1, dann ab 12.55 Uhr zu sehen bei RAN.de oder auf YouTube und dann das zweite Freitraining ab 15.55 Uhr, ebenfalls RAN.de oder YouTube. Samstag dann ab 10.05 Uhr das Qualifying Nummer 1, genauso wie am Sonntag und dann das erste Rennen 13.30 Uhr, genauso auch wie am Sonntag 13.30 Uhr, Rennen 2. Das Ganze dann zu sehen, RAN.de oder Pro7 oder dann auf Servus TV oder eben auf YouTube dann im englischen Kommentar zu sehen. Die DTM, genauso auch wie der Porsche Carrera Cup Deutschland. Der kehrt zurück, nämlich in das Programm der DTM. Man fährt wie auch im letzten Jahr wieder in Italien im Rahmen der DTM. Letztes Jahr in Italien war man ja in Monza, jetzt eben in Imola und dort der Porsche Carrera Cup Meisterschaftsführende Laurin Heinrich in dieser Wertung hat ja in Spielberg seine Führung verteidigt mit dem Sieg am Sonntag. Auch für den Porsche Carrera Cup ist es so ein bisschen ein Weg zurück in die Zukunft, kann man fast schon sagen, nämlich der Porsche Mobil 1 Supercup ist ja dort in ihrer Debütsaison das erste Rennen in der Debütsaison des Porsche Mobil 1 Supercup und jetzt kehrt man eben dann dort wieder zurück, in dem Sinne, wie es dann auch war und jetzt eben auch mit dem nationalen Carrera Cup in Imola. Dort ist man dann zu Gange, das Ganze dann an diesem Wochenende zu sehen im Livestream, wie immer dann auf dem Carrera Cup YouTube-Kanal oder wenn ihr Lust habt, dann mit dem Abo oder mit dem kostenlosen Livestream, ihr müsst kein Abo haben, keine Sorge, bei RTL Plus, dort dann Rennen Porsche Carrera Cup Deutschland Qualifying 11.05 Uhr im Livestream zu sehen und das Rennen 16.15 Uhr genauso auch wie dann am Sonntag das Rennen, aber dann um 11.15 Uhr, also da etwas früher schon die Fernbedienung oder die Maus zum Stream bereithalten. Dann machen wir weiter mit der GT World Challenge Europe. Die GT World Challenge Europe ja jetzt in Zandvoort unterwegs. Das ist der nächste Aufschlag für die GT World Challenge Group und dabei auch der dritte im Sprint Cup. Nach Brands Hatch und Magny-Cours folgt eben jetzt die Niederlande und das Ganze eben an der Küste der Niederlande dann eben in Zandvoort. Das Ganze eben immer in oder jetzt in der Formel 1 Strecke, die ja vor ein paar Jahren umgebaut worden ist und das eben mit diesem breiten gefächerten Sprint Cup Feld, unter anderem ja immer die Autos von Christopher Haase und Simon Gagee unterwegs oder auch genauso auch wie die Tabellenführer, nämlich Raffaele Marcello und Timo Boguslawski, die dort die Meisterschaft aktuell anführen. Dabei fällt eines ins Gesicht, nämlich Patrick Kowczynski und Christian Klien werden mit JP Motorsport mit zwei Autos an den Start gehen, nämlich neben der 111, wo der Pole und der Österreicher an den Start gehen, wird auch Dennis Lind und Vincent Abril dann an den Start gehen. Mit der 112 geht man dort in der Pro-Kategorie an den Start und dabei eben auch mit dem McLaren 720S, damit sind es jetzt insgesamt vier McLaren dabei, Garage 59 ja auch am Start in dem Sprint Cup dabei. Ja, was können wir uns von Zandvoort erwarten? Ja, wie schon erwähnt, Fahrermeisterschaft ist ja aktuell noch in Hand von Timo Boguslawski und Raffaele Marcello. Das Ganze mit 11,5 Punkten. Charles Wehrs und Ries van Thor sind dahinter und darauf müssen wir natürlich achten. Charles Wehrs und Ries van Thor, beides für die WRT-Mannschaft im Endeffekt fast schon ein Heimspiel, nachdem ja lange Zoll da nicht mehr drin ist, ist ja eben die niederländische Strecke von Zandvoort eben ja jetzt so ein bisschen das halbe Heimspiel zumindest für die WRT-Mannschaft, die ja ursprünglich aus Belgien kommt. Klar, Spa-Francorchamps, natürlich mit dem 24-Stunden-Rennen immer ein Thema für sie, aber jetzt eben an diesem Wochenende, wie gesagt, schon halbes Heimspiel in Zandvoort. Dann schauen wir natürlich für euch auch noch auf die Zeittabelle und was ihr dort erwarten könnt. Ab Samstag geht das volle Programm dann los mit dem Qualifying ab 9.45 Uhr und ab 14 Uhr dann das erste Rennen live zu sehen auf YouTube und dann ab Sonntag dann 9.30 Uhr Qualifying Nummer 2 und ab 14 Uhr das Rennen dann auf YouTube und auch bei Sky zu sehen, also Rennen immer alle bei Sky zu sehen oder auch auf YouTube im kostenfreien Livestream dort der GT World zu sehen. Und damit haben wir quasi wirklich alles abgeschlossen und blicken natürlich dann nächste Woche wieder zurück, was denn dort auch passiert ist in der DTM, in der GT World Challenge und im Porsche Carrera Cup. Und dann hören wir uns dann eben nächste Woche wieder. Der GT Talk Update empfällt leider in dem Sinne, aber ich hoffe, da habt ihr Verständnis für oder nach einem sehr packenden 24 Stunden Daily, was er euch jeden Tag dort erwartet hat. Deswegen holen wir das dann bestimmt im Laufe der nächsten Woche in dem Analyse-Teil dann nach, was dort Wichtiges passiert ist und sprechen das dort an. Ich wünsche euch an diesem schönen Donnerstag einen schönen Feiertag, wenn ihr ihn habt und genießt das schöne Wetter. Ciao, tschüss und bye-bye hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und möge der Ripp mit euch sein. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk,
Der GT- und Langstrecken-Podcast wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.